Ihr hört jetzt eine Stunde lang Tipkin, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott hier auf Radio Blau. Wir wollen uns heute nämlich mit dem umfangreichen Thema Essen beschäftigen. Deswegen passte das Alkoholikerlied, fanden wir ein wenig, aber ja. Euch werden hier heute lockere und ernste Themen und die passende Musik dazu erwarten. Wir weisen gleich darauf hin, dass wir mit unseren Beiträgen keinen Anspruch auf das Nonplusultra oder absolute Vollständigkeit geben. Erheben, wir finden aber, dass wir interessante Sachen gefunden haben. Essen gehört zu den Hauptbedürfnissen des Menschen und sollte eigentlich mit sinnlichem Genuss und einem Wohlfühlgefühl verbunden sein. Schon seit langer Zeit ist das gemeinsame Essen zum Ritual des Zusammenlebens geworden. Mit Essen werden auch schon immer Gefühle in Verbindung gebracht und ausgedrückt, was man an Redewendungen merkt, wie ich habe dich zum Fressen gern, es kotzt mich an oder so einfach lasse ich mich nicht abspeisen. Man schreibt dem Essen außer der Existenzerhaltung, also die Notwendigkeit zu essen, das müsste ja jeder klar sein, 4 Gruppen von Funktionen zu. Essen hat immer eine kommunikative Funktion, das heißt, Essen ist ein wichtiges Ausdrucksmittel für soziale Beziehung und Kommunikation. Dann hat Essen eine Statusfunktion, das heißt, es kann zum Beispiel Freundschaft, Zugehörigkeit, Nähe, Macht und Ausgrenzung ausdrücken. Dann gibt es noch die Statushöhe. Das bedeutet, mit Luxuslebensmitteln wie Champagner, teures Ökozeug, ist mit einem Gefühl von Exklusivität, Auserlesenen von hoher Lebenskultur und hohen Ansprüchen und so weiter verbunden. Und viertens kann durch Nahrung und Essen ein gutes Gefühl, emotionale Sicherheit erzeugt werden. Gleichermaßen natürlich auch Ängste und Schuldgefühle. Das Essverhalten ist in hohem Maße anfällig für soziale Beeinflussung, für soziale Normen und Regelungen. Da sind wir auch schon bei unserem großen Thema der Essstörung, das natürlich auch eine große Rolle heute in der Sendung spielen wird. Jetzt hören wir erstmal von L7 Diet Pills.
Is wearing all
wir sind auch schon voll drin in dem Thema Essstörung jetzt. Wir waren überrascht bei unserer Recherche, wie umfangreich dieses Thema und auch interessant ist und was für Faktoren alles eine Rolle spielen. Jetzt erstmal so ein bisschen allgemein. Aktuelle Studien berichten von einer Zunahme von essgestörten Verhalten bei Schülern, Schülerinnen und Studierenden. Sorry. Diese äußern sich mit Diäten, Essattacken und auch exzessivem Sporttreiben, um schlanker zu werden. Also es wird nach dem Essen so viel Sport getrieben, dass alle gegessenen Kalorien wieder verschwinden. Das ist ein neuer Trend. An Bulimie Erkrankte werden immer jünger und auch Jungs sind vermehrt davon betroffen. Es finden sich prinzipiell charakteristische geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernährungsverhalten. Mädchen und Frauen bekommen schon noch immer viel stärker als Jungen und Männer von ihrer Außenwelt vermittelt, dass ihr persönlicher Wert in hohem Maße mit ihrem Äußeren in Zusammenhang steht. Deshalb haben sie ein sehr großes Interesse an ihrem Körper, ihrem Gewicht und ihrer Ernährung. Dies führt eigentlich zu einem bewussteren Ernährungsverhalten als bei Männern und Jungs, aber auch zu einer größeren Anfälligkeit für extreme Ausprägungen wie Essstörung verschiedenster Art samt ihren gesundheitlichen Folgen. Jetzt noch ein paar Zahlen für Deutschland. Von Magersucht betroffen sind ca. 100.000 Menschen, 90% davon sind Mädchen von 15 und 35 Jahren. 10% sind nur Männer. Von der Essbrechsucht betroffen, also die Form stellen wir noch vor, sind etwa 600.000 Menschen. Da gibt es keine Angabe nach Geschlechtern und die Heißhungerattacke haben etwa 2% der deutschen Bevölkerung und sie ist damit die häufigste Essstörung. Auch hier gibt es keine Zahlen zu Mädchen und Jungs beziehungsweise Männer und Frauen. Also 2% sind ungefähr knapp 2 Millionen, um da mal eine Zahl zu nennen. Ja, jetzt geht erstmal weiter mit Musik.
Breaks the rules.
Ihr hört hier Tipkin auf Radio Blau und bei uns geht es immer noch um das Thema Essstörungen. Mit Essstörungen bezeichnet man eine Verhaltensstörung, die meist ernsthafte und langfristige Gesundheitsschäden hat. Also zentral ist dabei die ständige gedankliche und emotionale Beschäftigung mit dem Thema Essen. Sie betrifft die Nahrungsaufnahme oder deren Verweigerung und hängt mit psychosozialen Störungen und mit der Einstellung zum eigenen Körper zusammen. Wenn die Störung zwanghaft ist, spricht man von Sucht und Abhängigkeit. So, die drei wichtigsten Hauptformen sind die Magersucht, die Essbrechsucht und die Fressattacken. Die einzelnen Störungen sind nicht klar gegeneinander abgrenzbar. Und oft wechseln die Betroffenen von einer Form zur anderen und die Merkmale gehen ineinander über und vermischen sich. Zentral ist immer, dass die Betroffenen sich zwanghaft mit dem Thema Essen beschäftigen. So, da erzähle ich euch jetzt mal, was die Magersucht so ist. Also die Magersucht ist durch einen absichtlich und selbst herbeigeführten Gewichtsverlust gekennzeichnet. Durch Hungern und Kalorienzählen wird versucht, dem Körper möglichst wenig Nahrung zuzuführen. Durch körperliche Aktivitäten soll der Energieverbrauch gesteigert werden. Die betroffene Person sieht dabei den eigenen körperlichen Zustand häufig nicht. Sie empfindet sich als zu dick und auch noch mit extrem Untergewicht immer noch zu dick. Die Folgen der Magersucht sind Unterernährung, Muskelschwund und Mangelernährung. Die Langzeitfolgen sind beispielsweise Osteoporose und Unfruchtbarkeit. 5-15% der Betroffenen sterben. Jedoch meist nicht durch eigentliches Verhungern, sondern durch Infektion des geschwächten Körpers oder durch Suizid. Bei der Essbrechsucht, die Bulimie, sind die Betroffenen meist normalgewichtig, haben aber große Angst vor der Gewichtszunahme, dem Dickwerden. Man kann das als Gewichtsphobie umschreiben. Sie ergreifen deshalb ungesunde Gegenmaßnahmen wie Erbrechen, exzessiven Sport, Abführmittelgebrauch, Fasten oder Einläufe. Dadurch kommt der Körper in einen Mangelzustand und es kommt zu sogenannten Essattacken, wobei große Mengen Nahrung auf einmal verzehrt werden. Neben diesen heißhungerbedingten Fressattacken kommt es noch zu stressbedingten. Das Überessen und Erbrechen wird häufig als entspannend erlebt. Die Essbrechsucht kann zu Störungen des Elektrolytstoffwechsels führen, zur Entzündung der Speiseröhre, zu Zahnschäden sowie zu Mangelerscheinungen. Da durch den gestörten Elektrolythaushalt das Herz angegriffen werden kann, kann es zu Herzversagen und somit zum Tod kommen, insbesondere wenn die Essbrechsucht noch mit Untergewicht einhergeht. Dann gibt's noch die dritte große Form, das ist die Heißhungerstörung oder Fressattacken. Diese treten immer im Zusammenhang mit suchtartigen Heißhungergefühlen auf, wobei der Suchtcharakter der Essstörung umstritten ist. Es wird aber davon gesprochen, wenn während mindestens 6 Monaten an zumindest 2 Tagen pro Woche ein Anfall von Heißhunger auftritt, bei denen in kürzester Zeit ungewöhnlich große Mengen an Nahrungsmitteln aufgenommen werden. Der Betroffene verliert die Kontrolle über die Nahrungsaufnahme. Ja, also das sind erstmal die drei größten Störungen von Essstörung. Und wir machen jetzt weiter mit Musik.
Kann nur reagieren und sie sagt, ich hab das Also echt nicht, nein, echt nicht, erst recht nicht. Echt nicht aus der Ruhe. Und ich sag, dein cooles Getue. Ist doch nichts, nichts, nichts. Nichts als eine Ruhe und nicht alles.
Und jetzt sind wir auch schon bei den Ursachen von Essstörungen. Natürlich sind diese sehr vielseitig. Eine große Rolle spielen da zum Beispiel familiäre, soziale, kulturelle Einflüsse, aber auch die eigene Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Die wahnsinnig große Wirkung von sozialen Wertvorstellungen wird zum Beispiel am Schlankheitsideal heutzutage deutlich. Transportiert wird das durch alle Arten von Werbung, Print, Film, TV etc. Das Thema wollen wir hier nicht weiter fortführen, da wir denken, dass das klar ist. Besonders in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft gibt es ein sehr negatives Image von Übergewicht. Übergewichtige gelten oft als undiszipliniert, ohne Selbstkontrolle und ihnen wird eine Abweichung von der dominierenden Leistungsideologie unterstellt. Vor allem Mädchen und Frauen verbinden mit äußerem Aussehen und seit einigen Jahrzehnten mit Schlanksein hohe persönliche Wertung und Achtung und damit natürlich auch ihr Selbstwertgefühl. Sie merken, dass andere, die diese Merkmale aufweisen, hohe Zuwendung und Beachtung genießen und in alltäglichen Zusammenhängen bevorzugt werden. Umgekehrt erleben Frauen und Mädchen, die glauben, dem Schlankheitsideal nicht zu entsprechen, dass sie diese Art der Bewunderung, Beachtung, Bevorzugung nicht erfahren und dagegen sich noch abgewertet, verhöhnt und ignoriert vorkommen. Viele sind dann darum bemüht, dieses Ideal mit allen Mitteln zu erreichen. Bei Essstörungen spielt auch die Familie eine riesige Rolle. Bei vielen Essgestörten wurden schon familiär viele Diäten gemacht, meist mütterlichseits, und ein schräges Körperbild vermittelt. In den meisten Familien ist die gemeinsame Mahlzeit oft der einzige Ort der Kommunikation und Identitätsbildung. Auch wenn das Differenzierungsvermögen gut entwickelt wurde, kennen viele auch als Erwachsene bestimmte Situationen, in denen Essen mit Gefühlen eng verbunden ist. Manchmal können eben Spannungen auf den Magen schlagen, so dass nichts mehr runtergeht. Andere stopfen sich gerade dann den Bauch voll und setzen Kummerspeck an.
Ja, ich würde gleich mal weitermachen. Ich habe im Internet eine Studie gefunden, die untersucht hat, welches Verhalten in Elternhäusern Risikofaktoren darstellen für eine Essstörung der Kinder. Da wird auch gesagt, dass nach wie vor, also dass das Elternhaus eine sehr hohe Bedeutung hat. Konkret sind das häufig auch besonders die Mütter, da sie eine zentrale Bezugsperson für die Kinder darstellen. Und es ist nachgewiesen worden, dass allein schon das Essverhalten der Eltern sehr stark an die Kinder weitergegeben wird. Das geht erstmal auch um Ähnlichkeiten in der Einstellung, also Vorlieben, Abneigung gegen konkrete Speisen, zum Beispiel auch sowas wie eine Offenheit gegenüber einer Vielfalt von verschiedenen Sachen zu essen, Neugierde oder auch eher so eine Skepsis, dass nur diese drei Sachen gemocht werden und nicht viel dazu. Das ist ja erstmal noch recht harmlos, weiter geht es aber, besondere Risikofaktoren sind, wenn Eltern ein sehr gezügeltes und reglementiertes Essverhalten zeigen, Eltern als Mittel gegen Langeweile oder negative Gefühle benutzen und auch der Überzeugung sind, dass ein schlanker Körper eine ganz besondere Lebensqualität hervorruft. Der Schlankheitsdruck der Eltern, exzessive Gewichtskontrolle, das muss nicht immer über Essen passieren, das kann natürlich auch über sehr viel Sport passieren und auch die Abwertung des Aussehens in der Familie spielt eine große Rolle. Weitere Risikofaktoren sind eben auch, in denen sich so gezügeltes Essverhalten zeigt. Mütter, die häufig sehr früh mit Diäten beginnen, haben oft Kinder, die auch oder weisen so eine Bestärkung dessen vor, dass Kinder auch essgestört werden. Es wird oft weitergegeben von den Eltern, dass auch Kinder, insbesondere Mädchen, stärker abnehmen sollten und das ganz unabhängig davon, wie das Realgewicht tatsächlich ist. In Familien mit Essstörungen gibt es insgesamt häufiger kritische und abwertende Kommentare zu Figur, Gewicht, aber auch zu Essverhalten. Es gibt eine stärkere Körperunzufriedenheit und eine hohe Orientierung auf soziales Ansehen und Leistung. Es gab auch Untersuchungen, dass essgestörte Kinder oder übergewichtige Kinder, dass ihr Essverhalten auch beeinflusst wird durch die Anwesenheit der Eltern. Dass also Kinder, wenn die Eltern oder die Mutter anwesend waren, sehr viel schneller gegessen haben, sehr viel größere Bissen genommen haben, als wenn die Eltern nicht anwesend sind. Was auch problematisch sein kann, ist Substanzmissbrauch, also beispielsweise Missbrauch von Alkohol oder Medikamenten, da hier auch vorgemacht wird, dass Konflikte, Spannungszustände und unangenehme Affekte über oralen Weg, also irgendwie über den Mund, durch Essen, Brechen und Ähnliches, kompensiert werden. Was ich auch sehr erstaunlich fand, dass Effekte schon sehr früh nachweisbar sind, also bereits bei Babys und auch, dass essgestörte Mütter anders füttern ihre Babys als Frauen ohne Essstörungen, also dass die mit den Störungen zum Beispiel viel stärker reglementiert nach Plan füttert, während Frauen mit einem normalen Essverhalten viel eher sich nach den Bedürfnissen der Kinder richten. Jetzt ging es sehr viel um die Rolle von Frauen. Ganz so kann das nicht gesehen werden. Mütter haben zwar eine hohe, also eine wichtige Funktion innerhalb der Familie, aber sie sind nicht die einzigen. Genau, ich habe noch weitere Gründe gefunden in einem Buch, das wir vielleicht später noch vorstellen würden. Also zum einen wird auch immer wieder diskutiert, inwieweit es biologische Ursachen gibt für das Ganze. Das ist, glaube ich, sehr umstritten und da zieht sich auch so ein Streit wie sonst durch andere Disziplinen, wo die einen mehr auf biologische Ursachen halten, die anderen eher auf soziale. Insgesamt gibt es auf jeden Fall eine Einigkeit, dass die sozialen Faktoren eine sehr hohe Rolle spielen. Immer wieder wird ins Feld geführt, dass es eben einen sehr hohen gesellschaftlichen Druck gibt mit dem Schlankheitsideal, der sich immer wieder auch in Alltagssituationen äußert, dass individuelle Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle spielen, also Unsicherheit, eine hohe Leistungsorientierung, Ehrgeiz und auch die Koppelung, dass Eltern Anerkennung nur für hohe Leistungen vergeben. Das ist auch ein Punkt, wo auf jeden Fall die Väter mit ins Spiel kommen. Oft ist es so, dass sie ihre Töchter wenig wahrnehmen, außer über ihre Leistungen oder über einen besonders attraktiven Körper. Auch in der Pubertät ist ihnen oft nicht bewusst, wie sie auch durch kleine Bemerkungen und ja, die sehr viel Effekt haben darauf, auch wie Mädchen ihre Körper sehen und auch denken, an ihren Körpern arbeiten zu müssen, da Väter leider immer noch oft wenig Aufmerksamkeit den Kindern zeigen und insbesondere den Töchtern. Familie ist auch der Ort, wo es unter Umständen problematisch sein kann, Emotionen Ausdruck zu verleihen. Jetzt habe ich meinen Faden kurz verloren, ich muss mich mal ordnen. Genau, also was auch wichtig ist, was gesagt wird, dass eben, wenn wir es da schon ein bisschen anklingen lassen, dass es bei Essstörungen auch darum geht, Gefühle zu verarbeiten, Gefühle zu kompensieren, die man glaubt nicht auszuhalten. Das wurde tatsächlich auch festgestellt, dass Menschen mit Essstörungen, Kinder mit Essstörungen häufig aus Familien kommen, wo dafür genau kein Platz ist. Also für die Äußerung von Emotionen, für eigene Wünsche und Bedürfnisse, dass sowas eher verdrängt wird. Als ein Grund, den man auch nicht vergessen darf, bei Essstörungen auch sexueller Missbrauch in der Kindheit und Inzestverhalten können Essstörungen befördern. Dabei sei auch noch mal angemerkt, dass es nicht bloß dabei um sehr eindeutige sexuelle Handlungen gehen muss, sondern dass auch Grenzen sehr wichtig sind in der Familie. Also Grenzen geachtet werden müssen zwischen den Familienmitgliedern, die Intimsphäre der Herangewachsenen nicht geleugnet werden darf und dass es auch eher problematisch ist, wenn Erotik und Sexualität tabuisiert werden. So, jetzt haben wir ganz schön viele Sachen aufgezählt, worum es gehen kann. Wir spielen erstmal ein nächstes Lied. Jetzt will die Manu erst noch was sagen.
Das waren übrigens Cobra Killer. Und ich wollte noch kurz sagen, warum es eigentlich so schwer ist, unter anderem mit Essstörung aufzuhören. Die sind vor allem so schlecht zu beenden, weil man nicht wie bei Alkohol oder Drogen einfach mit dem Suchtmittel aufhört, also einfach in Anführungszeichen hierbei, sondern bei jeder Mahlzeit, die man, also man muss ja auch essen, mit dem Suchtmittel konfrontiert wird und nicht abstinent werden kann. Und wir haben jetzt ein paar Online, wo man Angebote rausgesucht, wo man sich Hilfe und Rat holen kann. Und dir stellen wir jetzt mal ein paar vor.
Also ich habe zum Beispiel die Seite www.schlaraffenland-projekt gefunden. Die richtet sich ganz explizit an Kinder und Jugendliche. Führt erstmal auch mit Fragen in das Thema ein, ob sich welche angesprochen fühlen. Also mit solchen Fragen, wie glaubst du, eine Essstörung ist ein Gewichtsproblem? Das glauben viele, aber eigentlich sind es eine schwere seelische Störung mit ernsten, manchmal lebensbedrohlichen Folgen. Oft ist eine Essstörung Ausdruck eines verborgenen Kummers oder unterdrückte Gefühle. Also es gibt Sachen, die direkt die Kinder und Jugendlichen ansprechen, wo es dann auch nochmal Fragen gibt, konkreter selber sein Motivation auf die Seite zu gehen, nochmal zu analysieren. Was ganz wichtig ist, es gibt ein internes Forum, wo sich quasi Betroffene untereinander unterhalten können, austauschen können, einfach einen Platz finden, sich zu öffnen gegenüber anderen, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch bestimmte Sachen ausprobiert haben. Es gibt einen Bereich, wo man Fragen stellen kann, die beantwortet werden. Und es gibt auch Tipps für Eltern und Angehörige, wie sie umgehen können mit ihren Angehörigen. Außerdem ist recht umfangreich aufgelistet, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung zu holen. Also angefangen mit eben eine Online-Beratung, aber auch mit Selbsthilfegruppen, Therapiegruppen, ambulanter und stationärer Therapie. Das wird auch immer erklärt, was das ist in klaren Worten. Und es werden dann auch nochmal einzelne Therapiemethoden dargestellt. Also was der Unterschied beispielsweise zwischen einer Verhaltenstherapie und einer tiefenpsychologischen Therapie oder einer Musiktherapie beispielsweise ist. Das kann man da sehr gut nachlesen auf www.schlaraffenland-projekt.de.
Eine andere Seite ist hungrig-online.de. Da sind alle Formen von Essstörungen vorhanden. Also man muss auch Mitglied werden auf dieser Seite, um ins Forum zu kommen. Und das Gute an dieser Seite ist, dass es moderiert ist. Also moderiert meint, dass es Moderatoren gibt, die ein bisschen sich drum kümmern. Und wenn jemand zum Beispiel eine Suizidankündigung dort macht, versuchen die dort zu helfen. Oder wenn jemand schlechte Tipps oder meint, alles besser zu wissen, wird auch das gestoppt. Und ja, also es gibt sicher noch mehr Foren, aber hungrig-online.de würden wir hier auch empfehlen.
Ja, eine Seite, Internetseite will ich gleich noch vorstellen. Das ist der App-Server http://app-server.de. Das ist ein größerer Zusammenschluss von, gefördert durch das Sächsische Staatsministerium. Verschiedene Universitäten sind daran beteiligt, wie die Universität Leipzig, die Medizinische Fakultät. Das ist ein Projekt der Deutschen Forschungsinitiative Essstörungen e.V. und so weiter. Also sehr viele renommierte große Forschungseinrichtungen und auch Krankenkassen und so weiter unterstützen diese Seite mit. Dort ist auch die Qualität, dass man Online-Beratung bekommen kann durch Fachleute. Außerdem gibt es eine Übersicht über Hilfsangebote bundesweit und es gibt auch interne Diskussionsforen für Betroffene und Angehörige, in die man nach Anmeldung, an denen man sich beteiligen kann. Wer nicht so gut mit dem Internet auskommt, Für diejenigen sei auch noch gesagt, dass es in Leipzig auch verschiedene Beratungsangebote gibt. Also beispielsweise bietet das Gesundheitsamt Beratung an. Auch das Zentrum für Integration in der Demmeringstraße hat mit dem Projekt Drahtseil eine Beratungsstelle und ein bietet auch Ernährungsberatung an. Also zum einen ganz breit, zum anderen aber auch konkretisiert auf Essstörungen. Und es gibt auch noch die SEKIS SH Kontakt- und Informationsstelle. Und darüber hinaus bieten auch die Leipziger Universitätsklinik Angebote sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Jetzt geht's erstmal weiter mit einem Lied von Bikini Kill Rebel Girl. Jetzt habe ich noch ein paar Buchtipps für euch. Zum Beispiel auf dieser Schlaraffenland-Seite gab es auch mehrere Buchtipps. Auch die Stadtbibliothek in Leipzig bietet einiges an Literatur dazu. Zum Beispiel recht spannend, wenn auch schon etwas älter, ein Buch von Susi Orbach. Die hat das Anti-Diät-Buch 1 und auch das Anti-Diät-Buch 2 geschrieben. Das zweite will ich jetzt vorstellen. Es will eine praktische Anleitung zur Überwindung von Esssucht sein und ist inhaltlich sehr breit gefächert. Also es untersucht die Ursachen von Essstörungen, gibt Tipps, wie man bewusst wieder lernen kann zu essen, hat auch kleine Übungen da drin, die ausprobiert werden können und ja, ist meiner Ansicht nach ganz spannend. Die Erstauflage war schon 1984, ist 1997 nochmal aufgelegt worden. Ich glaube, wichtig bleibt bei allem, bei der Menge an Literatur und auch verschiedenen Therapieformen, dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, solche die Probleme für sich selber zu bewältigen und dass man sich da auch vertrauen kann oder muss, zu gucken, was einem selbst liegt. Auch wenn es immer sicherlich bei jeder Sache zwischendurch auch mal anstrengend wird und das vielleicht auch dazu gehört, trotzdem ist auch darauf zu achten, dass es einem gut geht. Und wenn einem die Tipps alle nicht gefallen, dann das auch ruhig abzulehnen oder die Therapeutin und sich jemand anderes zu suchen. Zwei, glaube ich, auch so ein bisschen Koryphäen aus der Forschungs- und Buchlandschaft sind Monika Gerlinghoff und Herbert Backmund, die verschiedene Bücher veröffentlicht haben, zum Beispiel Essstörungen, ein Ratgeber für Angehörige von 2005 oder auch das Buch Essen will gelernt sein, ein Arbeits- und Rezeptbuch von Monika Gerlinghoff und Herbert Backmund. Das ist führt auch auf recht, jetzt fehlt mir das Wort, was ich sagen will, auch führt auf einprägsame oder eben leicht lesbare, verständliche Formen ein in verschiedene Diagnosen, aber auch verschiedene Therapieformen und Essprogramme und lässt auch Patientinnen zu Wort kommen, die bestimmte Programme ausprobiert haben und endet mit verschiedenen Beispielen für Mahlzeiten und Rezepte. Und als letztes will ich noch ein Buch vorstellen. Also es gibt auch für Kinder und Jugendliche verschiedene Angebote. Da habe ich beispielsweise in der Stadtbibliothek erstmal nicht so viel gefunden, die das Thema konkret benennen. Aber eins, was mir ganz ansprechend erschien, heißt Zu dick, zu dünn? Fragezeichen, Lust und Frust mit dem Essen von Christine Holighaus. Und das gibt auch eben einen Überblick über verschiedene Probleme, thematisiert Schlankheits- und Schönheitsideale in der Gesellschaft heute, zeigt da auch einen Wandel auf und gibt Tipps, was gemacht werden kann. Was auch, was die Qualität meiner Meinung nach dieses Buches ist, ist auch, dass dort immer wieder Interviews oder kleine Interviewpassagen mit Jugendlichen eingeführt werden, die eigentlich auch für Außenstehende so ganz gut den Blick eröffnen, um was das Ganze eigentlich geht und vielleicht auch dazu angetan sind, dass sich Jugendliche da wiedererkennen können drin. So, weiter geht's mit einem Lied von Big Sis, Ich wollte nur tanzen.
Bye.
Was interessant war, während wir uns mit dem Thema Essen beschäftigt haben, dass ja auch jenseits von Essstörungen Essen uns alle ganz schön beschäftigen kann und auch verschiedene Funktionen erfüllen kann. Ich glaube, in gewissem Maße kennen das ganz viele. Ein gutes Essen kann Trost spenden. Wenn man sich gerade besonders unsicher fühlt und das Selbstbewusstsein klein ist, wird schon mal mehr Sorgfalt darauf verwendet, sich irgendwie schlank und schick herauszuputzen. Bei Stress wird auch schon mal ein Schokoriegel mehr als sonst gegessen und bei Trauer oder Frust mal ein Wodka gekippt. So schlimm ist das alles nicht, das gehört auch zum Leben. Wichtig ist, denke ich, dass man das nicht zur Gewohnheit werden lässt, also dass das nicht der einzige Umgang mit stärkeren Gefühlen oder Stresssituationen ist. Wichtig ist, sich auch Möglichkeiten zu suchen, wie Trauer, Frust oder Freude ihren Ausdruck finden können und sie auch als Bestandteil des Lebens, als ganz qualitätvolle Bestandteile des Lebens zu sehen, die ganz wichtig sind. Allerdings manchmal braucht man eben etwas Hilfe, auch diesen Umgang damit zu finden. Dafür gibt es ja verschiedene Ratgeber. Dafür können auch der Plausch mit Freundinnen ganz wichtig sein. Ohnehin, glaube ich, gibt es immer viele Gründe im Leben, sich mal was Gutes zu tun und sich mal kleine Auszeiten zu gönnen, schöne Sachen zu machen. Wichtig ist beim Essen, wenn es dann das Essen sein soll, dass man das Essen um des Essenwillens macht. Also nicht aus Frustration allein nur immer, sondern dass man auch guckt, dass man auf dieses, was man da vor sich hat, gerade Appetit hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich zum Beispiel finde auch, Appetit ist an Jahreszeiten gekoppelt. Im Sommer ist dicht neben meinem Büro eine Eisdiele und da gehe ich recht häufig mir sehr gern ein Eis holen. Nutze das dazu, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren und mich zu entspannen und mich dann danach wieder produktiv an den Schreibtisch zu setzen.
Wir kochen immer schön beim Tatort in der WG zu Hause. Das ist so unser wöchentliches Muss-Meeting, natürlich nicht wirklich, aber es ist immer sehr schön, da zu viert zusammen zu sein, zu kochen und Tatort zu gucken. Also auch ein Essen mit Freunden ist immer wieder sehr schön.
So, die Zeit läuft uns davon. Wir haben noch einen Sendungstipp für euch. Am nächsten Dienstag, den 7. Oktober um 20 Uhr, die Sendung Miss Pepstein. Sie wird das neue Missy-Magazin vorstellen und hat Chris Köver und Stephanie Lohaus im Interview. Das neue Missy-Magazin erscheint in der ersten Ausgabe am 20. Oktober. Ich denke, das wird spannend. Wir haben ja auch schon kurz mal was zu dem neuen Magazin gesagt. Aber auch vor der Veröffentlichung können sich alle nochmal auf den Geschmack bringen lassen. Nächsten Dienstag um 20 Uhr. Uns hört ihr wieder hier auf Radio Blau in 4 Wochen, Samstag 18 bis 19 Uhr. Ihr hörtet Tipkin, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott. Wir verabschieden uns und wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende.
Things to say.
gonna kick a kind of way, okay? No, we'll never go, we'll never go. Cha-ching. No, we'll never go, we'll never go. I got a fan base consisting of teens to mid-20s, mid-20s to 30s. So none of your words can hurt me. Live it, say dirty, live it, say flirty. Anyways, let me move on. I say sandwiches and the sandwiches. So free speech, you can't handle this. The white magic, they're in a vandalist. Oh no, I'm allowed to sleep on an old mattress. Bang, but it doesn't smell like cat's piss. Cause I don't have a cat, it died. Standardly, I just cried. I sounded like one of those female MCs that don't have a clue. Know that I never do. It's me suffering the titchy ting. I don't have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. It's me suffering the titchy ting. I may not have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. Okay. No, I never go. Flow over grind. My guitarist, I'm like a chatbot, so villains, cause I'm speaking to the whiz. No limits, that's in it is, that's more in it is than me. Don't do no business with no part-time MCs. I'm soon to be living crisp with a lifetime of royalties and spinning this.
I can confirm that the vibe is killing this.
Sin, see a got kicked out of school due to bunking. Now look at me, the multi-talented munchkin. No, I never go hungry due to the bees I eat. You can call me greedy, but then again, call me a soul. Miss over in the titchy ting. I don't have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. Cha-ching. It's miss over in the titchy ting. May not have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. Okay. It's miss over in the titchy ting. I don't have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. Cha-ching. It's miss over in the titchy ting. May not have 50 rings, but I got 50 things to say in a cheeky kind of way. Okay.